SWR 2 Leben.
Immer mehr Menschen kommen an diesem Sonntag zur zentralen Gedenkfeier in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen bei Hannover. Am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers wollen sie hier an die 72.000 Opfer der Nazis erinnern. Zum Beispiel an Anne Frank. Aber bereits am Eingang zum Gelände stößt man auf den neu entbrannten Kampf um die Gedenkkultur. An einem Stand der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes findet man Flugblätter mit dem Aufruf, die AfD zu stoppen, die zur Relativierung des Holocaust beitrage. Rund 100 Gäste, unter ihnen auch Überlebende der Shoah, lauschen der Begrüßung von Jens Christian Wagner, Leiter der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Er spricht auch von den Gegnern der Demokratie heute, die politische Gegner als Volksfeinde diffamieren.
Gegenüber solchen Parolen und Ausgrenzungsdiskursen sind die Gedenkstätten gefordert, Positionen zu beziehen und damit auch in aktuelle politische Debatten aktiv einzugreifen, indem sie Parallelen, aber auch Unterschiede herausarbeiten.
Genau dies tat Jens Christian Wagner, indem er den Abgeordneten der AfD im Niedersächsischen Landtag, Stefan Wirz, wissen ließ, dass er bei Veranstaltungen in Bergen-Belsen ausdrücklich nicht willkommen sei. Laut Wagner liegt das am Auftreten des Politikers bei der Gedenkveranstaltung 2018.
Man muss schon deutlich sagen, dass Herr Wirz in Bergen-Belsen deutlich in provokativer Absicht aufgetreten ist. Am 15. April letzten Jahres, am Anfang hat er sich still verhalten, aber ist sehr demonstrativ immer ganz nach vorne gekommen, hat sich entweder neben mich gestellt oder neben den Landtagsvizepräsidenten Herrn Busemann oder neben Herrn Fürst. Als das alles nicht fruchtete, gab es dann auch noch verbale Angriffe gegen mich. Mein Demokratieverständnis wurde in Frage gestellt. Das rief er mir hinterher. Er wurde dann von Herrn Busemann und Herrn Fürst zur Ruhe gerufen und ist dann auch gegangen.
Stefan Wirz, der im rechten Flügel der AfD-Fraktion im Landtag zu verorten ist, dementiert diese Vorwürfe. Er schildert eine kurze Begegnung mit Wagner am polnischen Hochkreuz in Bergen-Belsen, das die Zwangsarbeiter kurz nach ihrer Befreiung errichteten.
Wie ich gelesen habe, soll ich da rumgepöbelt haben. Das ist aber eine Deutung, die der Herr Wagner ganz für sich alleine geschlussfolgert haben muss. Ich habe ihn auf einem Fußweg angesprochen. Ich habe ihn gefragt, wann wir uns zum ersten Mal treffen für den Stiftungsrat. Das hat eher ihn wütend gemacht und er wurde dann nicht laut, aber er fauchte mich buchstäblich an. Ich wäre nicht im Stiftungsrat und ich sollte diese Frage jetzt unterlassen.
Stefan Wirz wollte die AfD im Rat der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten vertreten, der über den Haushalts- und Stellenplan der Gedenkstätte Bergen-Belsen mitbestimmt. Laut niedersächsischem Gesetz durfte jeder Partei, die im Landtag vertreten ist, einen solchen Vertreter entsenden. Das wiederum alarmierte Überlebende wie Schrager Milstein, der als 12-Jähriger den Tag seiner Befreiung in Bergen-Belsen als seine zweite Geburt feierte.
Eines Tages verschwanden die Wächter von den Wachtürmen. Wir hörten das Donnern der Kanonengewehre. Am Folgetag, dem 15. April 1945, rollte gegen Mittag ein britischer Militärwagen mit der britischen Flagge ins Lager und einem Lautsprecher. Auf Englisch verkündete man, was wir damals nicht verstanden, dass das Lager Bergen-Belsen von der Armee des britischen Königs befreit wurde.
Seit 2017 engagiert sich Schrager Milstein für den Verein der Überlebenden von Bergen-Belsen in Israel und sitzt im Beirat der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, zuletzt als Vorsitzender. Manche Äußerungen hochrangiger Politiker der AfD zum Gedenken an die Nazi-Verbrechen haben ihn sehr besorgt. Im Namen seines Vereins schrieb er deshalb gleich nach den Landtagswahlen in Niedersachsen einen Brief an Wagner.
In den vergangenen Monaten äußerten sich Repräsentanten der AfD mit revisionistischen, rassistischen und antisemitischen Bemerkungen und die Partei überschritt oft die Grenzen zu den Rechtsextremisten. Für Überlebende des KZ Bergen-Belsen und deren Verwandte ist es unerträglich, dass diese Partei, die solche Aussagen und Haltungen toleriert und sogar unterstützt, Mitglied des Stiftungsrats wird.
Würde sich die Führung der AfD im niedersächsischen Landtag von ihrer Parteispitze distanzieren, um das Vertrauen der Beiratsmitglieder der Gedenkstätten zu gewinnen? Im Dezember 2017 versuchte Jens Christian Wagner, dies bei einem gemeinsamen Treffen herauszufinden.
In dem Gespräch mit Herrn Wichmann und Frau Guth haben wir deutlich gemacht, dass wenn jemand bei uns im Stiftungsrat mitarbeiten möchte, dass er den gesetzlich definierten Stiftungszweck unterstützen muss. Und das beinhaltet, dass man sich gegen Positionen aus der eigenen Partei wendet, die explizit gegen die Gedenkstättenarbeit gerichtet sind.
Die AfD in Braunschweig forderte zum Beispiel, die städtischen Fördergelder für den Betreiber der KZ-Gedenkstätte Schillstraße zu streichen. Klaus Wichmann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, glaubt nicht, dass die AfD im Widerspruch zu den Zwecken der Stiftung steht. Dennoch lehnte er bei dem genannten Treffen Wagners Forderungen ab.
Gleichwohl waren dann auch einige Forderungen dabei, wo wir gesagt haben, erstens haben wir da sowieso keinen Einfluss drauf, weil wir sind ja die Fraktion und nicht irgendwie der Landesverband oder sonst was. Naja, Einflussnahme auf Kreisverbände, Einflussnahme auf Kreistagsfraktionen, das gibt es in der AfD nicht. Insofern hatte ich das alles für komplett vorgeschoben.
Auch ein langes und freundliches Treffen zwischen Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes Jüdische Gemeinden in Niedersachsen, mit Klaus Wichmann änderte nichts daran.
Ich halte Wichmann nicht für einen Antisemiten, aber den Vorwurf mache ich auch heute der AfD noch. Solange sie sich nicht von ihren Antisemiten trennen, können wir die AfD nicht als eine Partei akzeptieren, wie jede andere Partei. Das geht nicht.
Nach der Gesetzesänderung im Februar 2018 entsandte die AfD auf einmal einen neuen Vertreter in den Stiftungsrat. Ausgerechnet Stefan Wirz, der dem rechten Rand der AfD zugerechnet wird. Klaus Wichmann erläutert.
Wenn wir es möglich gemacht hätten im Vorfeld und die Fraktion hätte mit den Opferverbänden persönlich in Kontakt aufgenommen, dass diese Bedenken relativ schnell hätten ausgeräumt werden können. Zu diesem Zeitpunkt war das neue Gesetz ja noch gar nicht in Kraft. Und nach dem alten Gesetz haben wir einen Sitz im Stiftungsrat gehabt. Und wir haben Herrn Wirz benannt. Wir haben das getan, weil wir das als ein Vorhaben nach wie vor sehen, was ausschließlich dazu dient, die AfD zu beschädigen und die AfD aus der Erinnerungsarbeit rauszuhalten.
Der gesetzliche Ausschluss der AfD vom Stiftungsrat wurde im Januar 2019 durch den Staatsgerichtshof, der die Klage der AfD-Fraktion zurückwies, bestätigt. Mit dem Kaddisch-Gebet am jüdischen Mahnmal endet die Gedenkfeier in Bergen-Belsen, ohne den AfD-Politiker Stefan Wirz. Auch in Berlin überschattete im vergangenen November ein Streit mit AfD-Politikern eine Gedenkveranstaltung am Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Zum 80. Jahrestag des Kristallnachtpogroms organisierte der Berliner Landtag eine Gedenkstunde. Anschließend versammelten sich die Politiker und Kirchenvertreter zu einem Gebet, das ein Rabbiner sprach. Alle Männer setzten zuvor eine Kippa auf, auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Basterski.
Alle Politiker, die an der Gedenkstunde teilgenommen haben, haben dann einen Schweigemarsch, einen Gedenkmarsch von hier vom Abgeordnetenhaus zum Holocaust-Mahnmal gemacht.
Auch er läuft an diesem kalten, sonnigen Wintertag den Kilometer zum Holocaust-Mahnmal. Vorneweg ein Transparent mit den Worten erinnern, gedenken, mitgehen. Mit dabei ist auch der AfD-Politiker Andreas Wild, der bereits aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen wurde und gegen den ein Parteiausschlussverfahren läuft. Wild ist ein Unterstützer von Björn Höcke. Und wie die Berliner Morgenpost berichtete, habe er Höckes Rede, die falsch interpretiert wurde, klasse gefunden.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Andreas Wild, Teilnehmer am Schweigemarsch, will am Holocaust-Mahnmal offensichtlich provozieren, bemerkt sein AfD-Parteikollege Georg Basterski.
Er ist dort aufgetreten mit der blauen Kornblume Und die blaue Kornblume war ja im Dritten Reich das Zeichen der Nationalsozialisten in Österreich. Er wurde mehrfach aufgefordert, die Blume abzunehmen, hat er nicht getan. Ich habe dafür absolut kein Verständnis.
Der Schweigemarsch endet zwischen den Betonstellen, die wie ein großer Friedhof wirken. Dort lauscht man den Worten von Erzbischof Heiner Koch.
Mit Scham und Entsetzen steht man an diesem Tag vor dem, was geschehen ist. Mit Scham und Entsetzen steht man auch vor der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass damals auch Christen, Katholiken geschwiegen haben.
Von einem Rednerpult zwischen den Betonstellen lesen nun Berliner Bürger aus einem Buch die Namen der knapp 56.000 von den Nazis ermordeten Berliner Juden vor.
Schuftan Alfred, Schuftan Emma, geboren Salinger.
Als nächstes sind die Fraktionsvorsitzenden dran. Georg Pasterski ist dies aufgrund seiner Biografie sehr wichtig.
Mein Großvater polnischerseits hatte eine jüdische Mutter, die sind aber zum katholischen Glauben konvertiert. Und mein Vater hat in Warschau gewohnt und wurde Anfang September 1939 im Alter von 17 Jahren, kurz vorm Abitur, von den Deutschen gefangen gesetzt und wurde als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht, in die deutsche Landwirtschaft.
Aber Lea Roos, die Initiatorin des Mahnmals, sowie Uwe Neumerker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, haben Andreas Wild, der Mann mit der Kronblume, und Pasterski verboten, die Namen ermordeter Juden zum Gedenken zu verlesen. Dazu Uwe Neumerker.
Der mit der Kornblume, ja, der stand ja daneben. Dem haben wir ja zuerst verboten, die Opfernamen zu verlesen. Das war niemandem zu diesem Zeitpunkt bewusst, diese Kornblume. Also ich kannte den Mann auch nicht, aber er hat so frei seine AfD-Visitenkarten verteilt. Mit dem fing es an. Den haben wir schon mal rausgeschmissen und dann kam Pasterski, den haben wir dann auch rausgeschmissen. Meine Begründung war, ich bin Hausherr und kann das Hausrecht ausüben und das ist für mich die rote Linie. Er hat rumgeschrien, er werde sich noch melden und ich habe dann einfach auch gesagt, wissen Sie, Sie sind in der Partei von Bernd Höcke, der hat sich über dieses Denkmal eindeutig in meinen Augen geäußert. Sie haben sich davon nicht distanziert.
Uwe Neumerker betont, dass er keinem Politiker der AfD per se verbietet, das Mahnmal zu besuchen.
Im Gegenteil, das dient ja der historischen Aufklärung, die offensichtlich brauchen. Für mich war die rote Linie, dass er sich sozusagen dieses Ritual jüdischen Gedenkens aneignet. Genauso wäre eine rote Linie, wenn die AfD auf den Gedanken käme, hier einen Kranz niederzulegen.
Am Rande des Mahnmals gab Georg Pasterski, gefasst und sehr professionell, ein kurzes Fernsehinterview, das die AfD-Fraktion auf Twitter mit dem Hinweis, er sei Sohn eines NS-Opfers, veröffentlichte.
Ich halte das für einen unheimlichen, unglaublichen Vorgang, dass in einer Demokratie so etwas passieren kann.
Anschließend schwenkt die Kamera nach rechts und zeigt die Betonstellen des Mahnmals. Das inszenierte Video soll offensichtlich ausdrücken, wohin der Verlust der Demokratie schon einmal führte. Dabei besteht die tägliche Arbeit der Gedenkstätten genau darin, an die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern, um die deutsche Demokratie zu bewahren. Die AfD-Politiker, nicht ihre Wähler oder Sympathisanten, sieht man hier nicht als Verbündete, sondern als einen Störfaktor in der Gedenkarbeit. Diese erklärt Axel Dreckoll, Leiter der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, so.
Der Nationalsozialismus zeigt ja in seiner schlimmsten Konsequenz, was passiert, wenn eine Gesellschaft solchen kruden Homogenitätsvorstellungen hinterherläuft. Und in der schlimmsten Konsequenz ist es diese Vorstellung einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft, die von Anfang an darauf basiert hat, dass diejenigen, die nicht dazugehören sollten, nicht nur verfolgt worden sind, sondern in der Diktion des Nationalsozialismus, was ja auch in die Tat umgesetzt worden ist, mit Stumpf und Stiel ausgerottet.
Aus Nächsterwegen zogen wir leicht, es liegt verlassen im Ohren. Doch bald war Sachsenhausen erreicht, es schlossen sich wieder die Tore.
Im KZ Sachsenhausen, nördlich von Berlin, wurden 200.000 Menschen aus 40 Nationen inhaftiert. Zehntausende starben hier durch Hunger, Krankheiten oder medizinische Experimente. Weitere Tausende wurden ermordet, einige Häftlinge auch vergast. Die Guides, so heißen die Gruppenführer in den Gedenkstätten, sollen nicht nur Fakten über die Nazizeit vermitteln, sondern auch mit den Besuchergruppen diskutieren. Diese werden in Sachsenhausen ermuntert, auch Fragen zu stellen. Aber wo verläuft die Grenze zwischen naiven Fragen und der Leugnung der Nazi-Verbrechen? Diese Frage belastete auch den Guide, der im Juli 2018 eine Besuchergruppe der AfD-Bundestag-Fraktionschefin Alice Weidel aus dem Wahlkreis Bodensee durch die Gedenkstätte führte. Alex Dreckoll, Leiter der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.
Es kamen bestimmte kritische Rückfragen an, ich sag mal, neuralgischen Punkten, so könnte man das vielleicht formulieren. Naja, es sind dann so Aussagen wie, naja, bei den Rheinwiesen gab es ja auch Verbrechen. Also das war ein alliiertes Kriegsgefangenenlager, bei dem Wehrmachtsangehörige interniert waren. Was der Guide mir mitgeteilt hat, sind zumindest einige Personen in dieser Gruppe geschulte Revisionisten gewesen. Und das war dann auch eben sozusagen einer der ganz maßgeblichen Gründe, das dann auch sofort zu unterbrechen. Eine Aussage, naja, Gaskammern habe es ja nur in den USA gegeben. Das ist dann eine ganz klare Tatbestand der Leugnung
des Holocaust. Nach 60 langen Minuten beendete der Guide daraufhin die Führung und begleitete die Besucher zum Ausgang der KZ-Gedenkstätte. Einige Besucher protestierten.
Es kam sozusagen der Wunsch, Geld zurückzubekommen, was an sich schon unsinnig war, weil mit der Begleitung zum Ausgang war im Prinzip auch dann fast die normale Zeit eines Rundgangs gewährleistet. Es gab keine lautstarken Proteste gegen solche Äußerungen, das nicht. Dem Guide wäre zumindest nichts aufgefallen.
Die Staatsanwaltschaft Neuruppin konnte inzwischen den verdächtigen Leugner der Shoah identifizieren. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Schluss. Beim AfD-Kreisverband Bodensee spielen diese Ermittlungen keine Rolle, sagte der Vorsitzende Detlef Galland der Schwäbischen Zeitung.
Wir orientieren uns nicht an der Vergangenheit, sondern versuchen, Antworten auf Fragen der Zukunft zu finden.
Die Gedenkstätte Sachsenhausen betont, dass Besuchergruppen von AfD-Abgeordneten weiterhin willkommen seien.
Die werden übrigens auch deshalb weitergeführt, weil auch Kolleginnen und Kollegen tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, dass bei solchen Gruppen immer wieder auch dann nach dem Rundgang einzelne Mitglieder kommen und sagen dann zu dem Guide, ach, das hat uns jetzt doch nachdenklich gemacht. Das große Stoppschild setzen wir bei Gedenkveranstaltungen. Denn da handelt es sich ja um symbolische Formen des Gedenkens. Und bei solchen Haltungen und Aussagen von AfD-Funktionären ist da für uns die Grenze erreicht.
Im Dezember 2018 gedachte man in Sachsenhausen der von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Im Zuge der Kranzniederlegung kam es zu einem Eklat. Die Gedenkstätte verhinderte in Absprache mit dem Zentralrat der Sinti und Roma, dass AfD-Vertreter spontan einen Kranz niederlegen.
Und wir haben deshalb dann nach der Veranstaltung den Kranz wieder ausgehändigt.
Szenenwechsel. Den Wannsee am südwestlichen Rand von Berlin verbindet man eher mit Schifffahrten. Aber in einer der prächtigen Villen mit Seeblick kamen am 20. Januar 1942 hochrangige Vertreter der nationalsozialistischen Reichsregierung und SS-Behörden zusammen, um die Judenvernichtung zu organisieren. Im Erdgeschoss der großen Villa dokumentiert eine Dauerausstellung den Prozess der Ausgrenzung, Verfolgung, Vertreibung, Ghettoisierung und Vernichtung der europäischen Juden. An einer der Audiostationen kann man die Stimme des Protokollführers dieser Konferenz hören. Adolf Eichmann wird in Jerusalem verhört.
Einen Schritt zur physischen Vernichtung habe ich noch nie einen schriftlichen Befehl gesehen, Herr Hauptmann. Ich weiß nur, dass mir Heydrich sagte, der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen.
Seit 1995 arbeitet Elke Griglewski in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, zuletzt als Leiterin der Bildungsabteilung. In den letzten Jahren wird sie mit neuen Besuchergruppen konfrontiert.
Wenn das alles Mitglieder der AfD wären, die da kommen, dann wäre eine Entscheidung viel einfacher zu sagen, wir betreuen sie nicht.
Die problematischen Besuchergruppen kommen über Abgeordnete der AfD. Aber die Besucher sind nicht alle Parteimitglieder oder Sympathisanten der Partei. Obwohl bisher nur wenige solche Gruppen kamen, löste das Thema unter den freien Mitarbeitenden im Haus emotionale Debatten und nie dagewesene Ängste aus, sagt Elke Griglewski.
Der Spagat, den wir da zu leisten haben, ist genau der Spagat zwischen unserem Auftrag, historische Bildung zu machen für alle und der Frage, wie gehen wir mit Gruppen um, die über eine Partei kommen, bei denen einzelne Vertreter der Partei ganz explizit sagen, diese Geschichte ist ein Vogelschiss und so weiter.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Um Eklats wie in Sachsenhausen zu vermeiden, entscheidet Elke Griglewski selbst, wer AfD-Gruppen betreut.
Weil ich weiß von den Kolleginnen aus anderen Einrichtungen, dass schon der Wunsch ist, zu provozieren. Das bestätigen auch die Kollegen, die diese Gruppen betreut haben. Und deswegen achte ich darauf, dass ich Kollegen daran setze, die sich dadurch nicht provozieren lassen. Ich könnte es nicht.
Der Historiker Alexander Klimok aus Russland betreute als einziger Ausländer eine AfD-Besuchergruppe, freiwillig. Die meisten Teilnehmer hörten aufmerksam zu, blieben still und stellten keine Fragen. Eine kleine Untergruppe nahm an der interaktiven Führung teil, zeigte aber großes Unwissen. Eine Frau wollte wissen, warum die Juden so gehasst wurden. Die kleinste Teilgruppe stellte für Klimok die größte Herausforderung dar, denn sie relativierte die Shoah.
Das waren keine reinen Provokationen, aber das waren die Fragen in der Richtung Relativierung des Holocaust. Zum Beispiel im Raum 4, wo wir von den ersten antijüdischen Gesetzen erzählen, wo wir von der Zwangsauswanderung erzählen und sagen, viele Länder wollten die jüdischen Flüchtlinge damals nicht aufnehmen. Und dann sagte einer, naja, sehen Sie, also die anderen Länder waren auch nicht besser als Deutschland damals. Dann nach der Führung meinte er, ja, also von dem Holocaust, von dem Verbrechen berichten Sie sehr gut, aber man muss auch den Bombenkrieg nicht vergessen. Ja? Also diese Relativierung, einerseits Völkermord, andererseits sagen Sie, wir sind auch Opfer der Vertreibung.
Am schwersten fiel es Alexander Klimok, auf das Lob einer Teilnehmerin nicht zynisch zu reagieren.
Wenn diese Dame meinte, oh toll, dass wir diese Gedenkstätte endlich haben, ja, und sie haben eine tolle Arbeit und wir kommen gerne zurück, wir kaufen jetzt einen Ausstellungskatalog und so weiter, dann wollte ich wirklich fragen, ne, also wissen Sie, was einige Aktivisten Ihrer Partei behaupten, ja, also wegen der Erinnerungskultur, wegen den Gedenkstätten, wegen den Denkmalern und so weiter.
Der Kampf um das Gedenken an die Nazi-Verbrechen ist so alt wie die Bundesrepublik selbst, erinnert Hans-Christian Jasch, Direktor der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Die Aufarbeitung der NS-Zeit wird von der Politik nach der Wiedervereinigung überwiegend vorbehaltlos unterstützt. Erst im Vereinigten Deutschland wurden das Dokumentationszentrum in Bergen-Belsen, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin eingeweiht. Und die Instrumentalisierung der Kommunisten auf Kosten anderer Opfer der Nazis in Sachsenhausen berichtigt. Die Angriffe mancher AfD-Politiker auf die Gedenkkultur werden auch gegen die staatlichen Institutionen geführt. Hans-Christian Jasch.
Die Situation ist schon jetzt so, dass Angehörige der AfD in die Gremien der beispielsweise Landeszentralen für politische Bildung kommen und dort auch mit darüber entscheiden können, für welche Zwecke Gelder verwendet werden. Also eher eine Reise zum Kyffhäuser zu machen, als beispielsweise eine Reise nach Dachau oder nach Auschwitz. Das Interesse, das diese Politiker, also Männer wie Höcke, haben, ist ganz klar, dass über die Demontage der Gedenkkultur oder über das Infragestellen des sogenannten Schuldkultes rechtes und rechtsextremes Gedankengut wieder hoffähig gemacht werden soll. Ja, ein Gedankengut, was eben zur historischen Katastrophe geführt hat. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung.
Denn die deutsche Demokratie ist erst durch die ehrliche Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit gewachsen.